denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich möchte heute über das Evangelium sprechen, über die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ich möchte heute über einen Einkauf beim Aldi sprechen oder beim Rewe oder wo auch immer ihr einkauft. Und über die Liebe Gottes. Die Sachen versuche ich ein bisschen zu mischen und hoffe, dass ich euch nicht verliere auf dieser Reise. Deswegen fange ich mal bei der Liebe an, weil Liebe ist ein interessantes Thema. Die Liebe ist der Kern eigentlich von der Bibel. Als Jesus gefragt wird, was denn das höchste Gebot ist, sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, der Kern ist, dass wir Gott lieben sollen und davor kommt, aber Gott hat uns zuerst geliebt. Das sehen wir auch, wenn wir in der Bibel lesen, dass bevor wir ihn lieben, hat er uns zuerst geliebt. Das ist ja ein Zitat aus 5. Mose 6, wo Gott sich vorstellt und zeigt, dass er sein Volk aus Ägypten erlöst hat und sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Er offenbart zuerst seine Liebe und dass er sein Volk rausgeführt hat und erst dann kommt er mit diesem Gebot, wo es heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Also Gott liebt uns immer zuerst. Die Liebe, und deswegen bin ich auch auf dieses Thema gekommen, ich war so die letzten Wochen in Gedanken mit Gott und dann habe ich irgendwann so gemerkt, dass Gott mir sagt, dass die Liebe die Kraft ist, die Dinge in deinem Leben verändern möchte. Und ich habe jetzt die ganze Zeit mir Gedanken gemacht und ich bin noch nicht so weit gekommen, was das genau bedeutet, aber ich glaube, dass die Liebe die entscheidende Kraft ist für unser Leben als Christen. Und mir fällt eine Geschichte ein vom Walter Heidenreich, der von der Liebe spricht. Und er sagt, als sie damals verliebt waren, sind sie nach England gefahren und haben da einen Ausflug gemacht und ihre Heizung war kaputt. Und es war eigentlich tiefster Winter, eiskalt, aber sie haben es gar nicht gemerkt, weil sie waren einfach nur verliebt. Und die Liebe ist auch so eine starke Kraft. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Mann, der ins Gefängnis kommt und seine Frau ist bereit, auf ihn 10 oder 15 Jahre zu warten und seine ganze Familie wartet aus Liebe. Er muss ins Gefängnis und sie warten aus Liebe. Also die Liebe ist, was die Liebe alles fähig ist. Und ich glaube, die Liebe ist die treibende Kraft Gottes, die uns in uns dieses christliche Leben und diese Beziehung zu Gott bewirken. Jetzt ist die Frage, was ist denn der Kern des Evangeliums? Und wir haben zum Kern des Evangeliums haben wir gemacht, dass Gott uns liebt. Und ob das stimmt, das werden wir gleich noch sehen. Aber zuerst ist mal die Frage, was für ein Gott oder was für ein Evangelium präsentieren wir eigentlich der Welt? Und es gibt eine Umfrage im Internet, habe ich die gefunden. Und da steht, dass 67% der Westdeutschen an einen Gott glauben. Und 29% der Ostdeutschen glauben auch an Gott. Aber die erste Frage, die sich stellt, an welchen Gott glauben denn die Menschen? Ist das jetzt ein christlicher Gott in unserem christlichen Abendland oder ist es ein muslimischer Gott oder ein hinduistischer Gott? Liebt dieser Gott uns oder hasst er uns oder was denkt er uns, was denkt er über uns? Ist es dieser Gott der Liebe, an den die Leute glauben? Und die nächste Frage stellt sich, welchen Gott oder über welchen Gott predigen und reden wir? Also welches Evangelium, Evangelium ist die gute Nachricht von Gott, welches Evangelium predigen wir den Menschen, wenn wir ihnen von Gott erzählen? Ist es ein Evangelium, was sagt, Gott liebt dich? Und ist es wirklich das Evangelium? Steht es so in der Bibel, dass wir das predigen sollen? Und ich habe eine schockierende Nachricht für euch. Das Evangelium an die Welt da draußen ist nicht, dass Gott sie liebt. Das steht nirgends in der Bibel. Das haben die Jünger und die ersten Jünger und das hat Jesus nicht gepredigt. Sondern die Jünger in der Apostelgeschichte hatten eine ganz andere Nachricht, nämlich, dass die Menschen Buße tun sollen, weil sie vor einem gerechten, mit einem gerechten Gott zu tun haben. Das heißt, indem wir in der Christenheit das Evangelium reduziert haben oder betont haben, dass wir gesagt haben, Gott liebt dich, haben wir eigentlich ein verwässertes Bild von Gott gezeigt.
Weil wenn wir den Leuten sagen, du bist geliebt, so in der Begegnung, hier, Jesus liebt dich, dann sagen die, wow, schön. Und das impliziert eigentlich schon, dass die Leute denken, ach, ich bin es ja auch wert, geliebt zu sein. Gott liebt dich, dann denken die, ja, ich bin ja auch gut. Und Gott liebt dich bedingungslos. Und es gibt eine Geschichte, das war in Amerika, das war ein homosexuelles Paar und die wollten unbedingt ein Baby, zwei Männer. Und die sind dann nach Danbury, nach Amerika und haben dort eine Frau gefunden, die ihnen ihr Kind austragt mit ihrem Sperma. Das waren dann Zwillinge und dann wollten sie wieder zurück nach England, die kamen aus England. Und dann war es irgendwie schwierig, dass diese Kinder englische Staatsbürgerschaft kriegen und so. Das hat dann aber alles irgendwann geklappt. Und ein bekannter Redner aus England, der erzählt dann die Geschichte, wie das in den Medien war und was da wirklich passiert ist. Und zwar sind dann die zwei Homosexuellen mit den Kindern zum Priester gegangen vor Ort, haben gesagt, bitte segne doch unsere Kinder und taufe sie. Weil wir wollen, dass unsere Kinder nach christlichen Maßstäben aufwachsen. Und er hat gesagt, ich tue mich irgendwie schwer, so, das fällt mir schwer, so, das kann ich nicht so machen. Und dann sind sie zu einem anderen Pastor hingegangen und er hat es gleich gesagt, dass er das nicht machen will. Und dann haben sie gesagt, aber das kann doch nicht sein. Gott liebt uns doch bedingungslos und Gott liebt doch diese Kinder bedingungslos. Und das ist das Problem, wenn wir eine bedingungslose Liebe den Menschen verkündigen, dass das nicht bedeutet, dass sie sich ändern müssen, sondern es bedeutet im Gegenteil, dass sie gut sind, wie sie sind. Und deswegen haben wir eine einseitige Betonung des Evangeliums. Und es ist nicht das, was die Jünger gepredigt haben und ist auch nicht das, was in der Bibel steht. Die Bibel spricht interessanterweise ganz wenig von der Liebe Gottes. Obwohl ich vorhin festgestellt habe, dass es das Zentrum ist, wo Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und dem vorausgeht die Liebe. Ich glaube schon, dass das der Kern ist der Bibel, dass Gott uns liebt. Aber in der Verkündigung und der Begegnung, wie Gott uns begegnet und seinem Volk, steht was anderes. Und ihr könnt es nachlesen und nachprüfen. In den ersten vier Büchern Mose steht nichts über die Liebe Gottes. Das erste Mal steht was über die Liebe im fünften Buch Mose. Dass Gott uns liebt. Dann in den kleinen Propheten, Daniel, Amos und so weiter, steht ganz wenig über die Liebe Gottes. Hosea schreibt dann über die Liebe. Die großen Propheten, Jeremia, Jesaja, schreiben ganz wenig über die Liebe, aber man findet was. Im Neuen Testament dann, in den Psalmen steht was über die Liebe. Im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas schreibt nichts über die Liebe Gottes. Erst im Johannesevangelium begegnet uns dann in Johannes 3, Vers 16, dieser Vers, wie Gott die Welt geliebt hat. Apostelgeschichte könnte man auch meinen, da steht viel von der Liebe Gottes. Ihr dürft es übrigens nachlesen. Lest mal die Apostelgeschichte oder googelt es mal mit der Online-Konkordanz. Da steht nicht viel. In der Apostelgeschichte steht nichts über die Liebe Gottes. Die Jünger haben nicht über die Liebe gepredigt, sondern sie haben darüber gepredigt, dass wir es mit einem gerechten Gott zu tun haben und dass die Menschen ungerecht sind. Und um gerecht zu werden, müssen sie Buße tun und vor ihm gerecht zu werden. Deswegen ist die Konsequenz von unserer Verkündigung, weil wir verkündigt haben, Gott ist die Liebe, sagen wir den Leuten auch nur noch, ihr müsst Jesus akzeptieren. Wir sagen ihnen nicht mehr, du musst Buße tun, sondern hey, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, das ist völlig okay, er liebt dich so. Und die Leute denken, sie können so bleiben, wie sie sind. Komm so, wie du bist und du musst keine Buße tun. Lad Jesus in dein Leben ein und dann wird alles gut. Aber die Bibel zeichnet ein anderes Bild von Gott. Nämlich, dass Liebe nicht bedingungslos ist, sondern dass Liebe etwas fordert. Gott wird hier in der Bibel als ein verzehrendes Feuer hingestellt und als ein gerechter Gott, der Gerechtigkeit fordert. Gott fordert von uns Menschen Gerechtigkeit. Und natürlich geht es dann weiter, wir können die Gerechtigkeit nicht bringen, deswegen werden wir gerecht durch Jesus. Aber wenn wir hinausgehen in diese Welt und wenn wir diese gute Nachricht von Jesus verkünden, dann geht es darum, dass es eine Nachricht ist von Gerechtigkeit. Und deswegen lese ich das nochmal in Römer 1, Vers 16. Und hier ist das Herz des Evangeliums. Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also hier geht es um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist das Evangelium. Das ist die Kraft des Evangeliums. Denn im Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also im Evangelium und in der Bibel, es geht ja um die Beziehung mit Gott. Um Gott geht es immer darum, mit uns in eine Beziehung zu treten. Es war schon im Garten Eden, dass er mit Adam und Eva geredet hat und Gemeinschaft mit ihnen hat. Und durch die Sünde wurde diese Beziehung gestört. Und das ist unser Zustand, dass durch sündiges Verhalten, durch unsere Sünde, diese Beziehung zu Gott unterbrochen ist. Und immer wenn wir vor Gott treten, stört uns da was. Nämlich Dinge, die wir getan haben, die nicht gut sind, die ungerecht sind. Das heißt, das Erste, was wir brauchen, um wieder mit Gott in diese Beziehung zu kommen, ist, dass wir gerecht werden. Und dass er uns gerecht macht. Und das Problem ist aber, dass uns diese Gerechtigkeit oft nicht erreicht, weil wir selbst gerecht sein wollen. Ich gebe euch, versuche das ganz praktisch zu machen. Wir treten dann wieder vor Gott und sagen, hey Gott, guck mal, jetzt habe ich heute Morgen bin ich um 6 aufgestanden und habe gebetet. Das habe ich doch jetzt richtig gut gemacht. Jetzt hast du doch heute bestimmt wieder Gnade. Also das nächste Gebet, was ich jetzt bete, das erhörst du bestimmt. Und dann geben wir Gott so ein bisschen 10 Cent und nochmal 15 Cent und Gott, und heute habe ich 1 Euro dabei, heute habe ich gefastet. Und dann denken wir, Gott, jetzt bin ich gerecht vor dir, und wir versuchen diese Ungerechtigkeit, das, was wir nicht so gut gemacht haben, so zuzudecken. Und dann fühlen wir uns gut. Aber das ist es nicht, was uns gerecht macht, sondern das Evangelium, Jesus macht uns gerecht. Und Gott möchte uns in diese Beziehung in eine andere Position bringen. Nämlich, dass wir erkennen, dass wir gerecht sind durch das Blut Jesu. Dass ein anderer, der gerecht war, am Kreuz gestorben ist und dass wir diese Gerechtigkeit bekommen. Das heißt, der erste Schritt in diese Beziehung mit Gott ist, dass wir erkennen, dass wir gerechtfertigt sind. Und dass wir, wenn wir in diese Welt hinausgehen als gerechte Menschen, nämlich als solche, die, als hätten sie nicht gesündigt. Also das ist ein juristischer Akt, den Gott hier gemacht hat. Ihr müsst euch das vorstellen, als wären wir in einem Gerichtssaal als schuldig angeklagt. Aber der Richter sagt, hey, ich spreche dich nicht schuldig. Das ist ein Rechtsakt, ihr seid nicht schuldig, sondern ihr seid gerecht. So wird es in Römer 5, Vers 9 dann beschrieben, dass wir gerecht sind. Römer 5, Vers 9. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Aber es fällt uns schwer, weil das zuzulassen bringt uns eigentlich in den Zerbruch unseres eigenen Egos. Wir wollen nämlich nicht die Gerechtigkeit eines anderen, sondern wir wollen selber gut und cool sein. Wir wollen stark sein. Und wir sind es auch, und das wollen wir dem anderen zeigen, das wollen wir den Leuten zeigen. Deswegen zeigen wir auch Schwachheit nicht so. Deswegen sagen auch manche, Schwachheit ist auch von der Kanzel auch nicht so angebracht. Schwachheit muss zur Seite. Aber Gott fordert uns heraus, in diesen Zerbruch zu kommen, diese Schwachheit zu erlauben und zu erkennen, wie schwach wir sind vor diesem gerechten Gott und wie ungerecht wir oft immer wieder handeln. Damit seine Gerechtigkeit zu uns kommen kann. Und das möchte ich jetzt an einem Beispiel an der Kasse vom Aldi. Oder ich weiß nicht, kauft ihr im Lidl ein? Oder im Bioladen? Also Aldi ist ein schlechtes Beispiel, weil Aldi ist ziemlich schnell. Ich nehme mal Netto. Im Netto, da stehst du an der Kasse, da kommt erst, ist erstmal gar niemand an der Kasse. Und zweitens stehen noch zwei Leute vor dir. Und die Person vor dir, genau dann, wenn du es eilig hast, die kramt dann ihr Kleingeld raus und versucht dann genau die 3,49 Euro zu zahlen und hat noch einen Pfennig dazwischen und es geht einfach nicht vorwärts. Und du stehst hinten dran und denkst, hey Mann, das kann ja nicht wahr sein, ich muss jetzt sofort zur Arbeit oder ich habe einen Termin. Und die Person kommt da vorne gar nicht weiter. Und du fängst an so, ah, das regt mich jetzt aber richtig auf. Ich war neulich im Lidl in Emding, da gab es richtig Streit, da hat einer richtig laut geschrien, alle haben zugeguckt. Auch irgendeine Situation an der Kasse, also wenn man da mal genau hinguckt, da brodeln die Leute. Und eigentlich passiert da aber Folgendes, Gott lässt in unserem Leben immer so Situationen zu, um uns eigentlich mal zu zeigen, wo wir stehen mit Selbstgerechtigkeit oder auch mit Selbstannahme. Und wenn wir das jetzt fertig denken, das ist jetzt zwar fast schon ein bisschen utopisch, aber eigentlich ist das, was uns manchmal ärgert an anderen, ist ein Spiegel für uns. Das heißt, Gott lässt Dinge in unserem Leben zu, und das ist manchmal an der Kasse, wo er es auch gern macht, ist Nachbarn. Ich weiß nicht, was ihr für Nachbarn habt. Meistens hat man ja nur gute Nachbarn. Unsere sind relativ weit weg, weil wir ein großes Grundstück haben. Aber manchmal sind Nachbarn Leute, die uns ein Ärgernis sind, die uns ärgern, oder Arbeitskollegen, das ärgert uns. Und diese Frau an der Kasse, das ärgert mich. Und Gott lässt es zu, weil er mir was zeigen will. Wenn ich das jetzt fertig denke, warum ärgert mich denn das? Das ärgert mich deswegen, weil ich denke, dass diese Frau es einfach nicht drauf hat. Wenn ich jetzt zahlen würde, ich hätte die 3,49 Euro und den halben Cent, ich hätte es schon lange gezahlt, ich hätte es schon vorher gerichtet, ich wäre schon fertig. Und damit sagen wir aber eigentlich, ich bin besser. Oder dieser Arbeitskollege, der mich nervt, der ist so schrecklich. Aber eigentlich sage ich damit, ich bin eigentlich ein bisschen cooler drauf. Ich bin so keiner. Und es ist eigentlich ein Spiegel für uns, der uns zeigt, dass wir nicht zerbrochen sind. Weil wenn wir wirklich diesen Zerbruch erlebt haben, dass wir genauso falsch sind und genauso fehlerhaft, würden wir anders reagieren, würden wir sagen, okay, das ärgert mich jetzt, was die da machen, wie mein Nachbar mich jetzt ärgert, aber ich bin kein Stück besser. Jemand hat ja mal gefragt, warum Gott nicht diese ganzen ungerechten Leute einfach wegmacht und diese ganzen Kriege. Und ein anderer hat gesagt, dann wäre ja niemand mehr da und dann würde auch ich heute Morgen nicht dastehen. Gott gibt uns diese Zeit hier, um das zu lernen. Und es zeigt uns eine Haltung über uns selbst, und deswegen lässt Gott es auch in der Gemeinde zu. Die Leute, die dich am meisten ärgern, das sind die Leute, die dir was zeigen sollen. Nämlich, wo du stehst. Und Selbstgerechtigkeit, das ist das Resultat, dass wir sagen, ich bin gut, ich habe es eigentlich drauf und die anderen nicht so. Also jetzt, wie der heute Morgen predigt, das stört mich jetzt aber ein bisschen so, das nervt mich. Ich würde es eigentlich besser machen. Oder ich habe einen anderen gesehen, der kann das besser. Aber das ist so eine Gefahr von Selbstgerechtigkeit. Und da, wo wir selbst gut und gerecht sind, kann diese Gerechtigkeit nicht an uns wirken. Und da kommen wir nicht an diesen Punkt des Zerbruchs und wir kommen auch nicht zu diesem Kern, nämlich Liebe. Das habe ich ja auch heute noch betont. Ihr kennt ja die Geschichte von der Sünderin. Simon, ein Pharisäer, Lukas-Evangelium. Die Sünderin kommt, Jesus ist bei dem Pharisäer und salbt ihm die Füße mit Salböl. Das war ein riesen Aufruhr. Wie kann es erstens sein, dass Jesus bei den Sündern ist? Wie kann es zweitens sein, dass er dieser Sünderin erlaubt, in das Haus der Pharisäer, der Gerechten zu kommen, dass sie ihm die Füße salben darf? Und Jesus sagt aber irgendwann über ihre vielen Sünden, wem viel vergeben ist, der kann auch viel lieben. Also das Geheimnis auch, dass wir liebende Christen sind, ist eigentlich die Tatsache, dass wir auch viel Vergebung erlebt haben. Und das passiert nur, wenn wir in diesen Zerbruch kommen, wo unser eigenes Ego zerbrechen darf, nämlich dass wir es nicht schaffen, gerecht und gut zu sein vor Gott. Und erkennen, dass wir viel Vergebung brauchen Und wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und hier kommt dieser Maßstab, die Liebe, die in uns ist und die Liebe Gottes, das zeigt sich an unserem Umgang mit anderen Menschen. Also diese Liebe, von der Gott spricht, ist ja die Agape. Das habt ihr ja schon oft gehört. Agape ist diese Liebe Gottes. Und das Kennzeichen dieser Liebe ist, dass sie handelt. Sie tut was an jemand anderem. Da gibt Jesus das Beispiel vom Samariter und so. Das heißt, an unserem Handeln und an unserer Reaktion, wie wir durch diese Welt gehen, können wir unseren Glauben messen. Also Glaube ist eigentlich nicht messbar, aber an deinem Handeln kann ich das messen. Und an dem, wie du umgehst mit schwierigen Situationen, ist es messbar, wie viel Liebe Gottes in dir ist. Und die meiste Liebe Gottes ist bei den Menschen, denen viel vergeben wurde. Das heißt, sie haben erkannt und erlebt, wie sehr sie diese Liebe brauchen und diese Gnade und diese Vergebung. Sie sind durch diesen Zerbruch und haben mal auch diese ganzen Schattenseiten ihres Lebens zugelassen. Wie gern wischen wir das doch weg, dass wir heute wieder in Sünde gefallen sind und dass wir wieder so nicht gottgemäß heute gehandelt haben, dass wir gerade wieder nicht so gut drauf sind und dass es viele Schatten gibt. Die wollen wir nicht haben, die Schatten. Wir überspielen sie, indem wir nach außen hin zeigen, wie toll wir sind. Das kann sein, dass wir ein tolles Haus haben oder wir sind gut gekleidet und wir reden gut. Aber eigentlich in unserem Herzen, in all unseren Herzen ist es viel Schatten, viel Asche und viel Dunkelheit. Und wenn wir das zulassen mit Gott, dann wird uns viel vergeben, dann kommen wir in diesen Prozess und dann kann Gottes Gerechtigkeit sich viel stärker und Gottes Liebe in uns zum Vorschein kommen. Darum geht's. Das eine ist so diese Liebe, diese Kraft der Liebe, die alles verändert, von der ich am Anfang gesprochen habe, dass Frauen bereit sind, auf ihre Männer zu warten, die in den Knast gehen, und die Liebe, die unser Leben auch verändern will. Und das andere ist aber diese Gerechtigkeit Gottes, die er in uns etablieren will. Und das kommt daher, dass Gott sagt, er ist gerecht. Gott ist ein gerechter Gott. Also wenn wir jetzt das Evangelium von Römer 1, Vers 16, ich glaube, wir müssen aufhören zu sagen, dass Gott die Liebe ist und dass Gott uns liebt, wenn wir das Evangelium verkündigen. Besser ist es, glaube ich, zu sagen, Gott ist gut und Gott ist gerecht, weil dann wird der Anspruch Gottes wird deutlicher. Gott ist natürlich die Liebe und der Kern der Botschaft ist die Liebe, aber Gott ist auch ein guter Gott. Und dann löst sich auch die Frage eigentlich, weil die Leute sagen immer, hey, wenn Gott Liebe ist, wie kann er das zulassen? Wenn Gott aber gut ist und gerecht ist, dann gibt es einen Grund, warum er bestimmte Dinge zulässt, weil er auch ein Gericht bringt in diese Welt und weil er auch Recht richtet. Alles, was Gott zulässt, ist gerecht. Wenn wir nur sagen, Gott ist Liebe, dann fragen die Leute ja, wenn Gott Liebe ist, warum lässt er das zu? Wenn wir aber sagen, Gott ist gut und alles, was er tut, ist gut, und wenn wir sagen, Gott ist gerecht, dann ist es eine andere Voraussetzung, weil dann können wir sagen, das, was Gott in deinem Leben, da wo du gerade stehst, zulässt, ist gerecht. Wenn dir gerade was weggenommen wird oder wenn du gerade in Krankheit bist oder jemand ist gestorben und wir Gott anklagen und sagen, das ist ungerecht, das stimmt nicht. Wenn wir sagen, es ist nicht fair, alles, was Gott tut, ist gerecht. Gott ist gut. Oder wenn wir sagen, hey, also das Wetter, ich meine, heute ist ja das Wetter gut, aber letzte Woche hat es mal so viel geregnet, ich weiß nicht, in Kensington sind über 33 Keller vollgelaufen, musste die Feuerwehr kommen, das sagen die Leute, hey, also, dass jetzt so viel geregnet hat, das ist total blöd, also Gott, dass das... Und damit sagen wir eigentlich, wir, wenn wir dieses Universum regieren würden, wir würden das besser machen. Also Gott ist eigentlich ungerecht, der hat es irgendwie nicht so drauf. Ich würde ein besseres Wetter machen. Und ich hätte jetzt das nicht zugelassen, dass die und die Person stirbt oder dass jemand stirbt oder dass jemand krank wird. Ich würde es besser machen. Aber die Bibel sagt uns, und das ist auch da bei Abraham, bei dieser Verhandlung, sagt Abraham, sollte der Richter dieser Welt nicht gerecht richten? Gott ist gerecht. Das heißt, alles, was er tut, ist gut und gerecht. Und das haben die Jünger gepredigt, ein Evangelium der Gerechtigkeit. Und auch Jesus in Johannes 17, Vers 25 nennt Gott als einen gerechten Vater. Das heißt, Gott wird sich um alles Unrecht kümmern. Eines Tages wird alles Unrecht, was getan wird, das wird offengelegt und Gott kümmert sich darum, er richtet es. Ich habe jetzt gelesen, in Freiburg, im Kreis Freiburg wurden über 3000 Fahrräder geklaut. Davon werden nur, Badische Zeitung, 6,7% aufgeklärt. Also ganz wenig. Das heißt, über 90% der Verbrecher, die kommen ungeschoren davon. Aber Gott sagt, eines Tages werde ich gerecht richten. Und alle, die jetzt durchkommen, das wird eines Tages offengelegt. Und Gott sagt, dass er auch irgendwann eine neue Erde schafft und ein neues Universum, also einen neuen Himmel. Und dass das gerecht sein wird. 1. Petrus 3, Vers 23. Er wird einen neuen Himmel schaffen und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Und in diesen neuen Himmel und in diese neue Erde kommen wir nur rein, wenn wir auch gerecht sind. Und deswegen predigen wir das Evangelium den Menschen von der Gerechtigkeit. Und die Menschen müssen erkennen, dass sie ungerecht sind, dass sie einen Retter brauchen, dass Gott ein Urteil über sie spricht. Er ist ein verzehrendes Feuer und er ist ein gerechter Richter. Und Gott spricht ein Urteil über diese Welt. Die Leute kommen nicht einfach davon mit dem, was sie tun oder mit ihrem Handeln. Sondern Gott spricht ein Urteil und sagt, ihr seid ungerecht und ihr werdet dafür gerichtet. Und wenn ihr nicht jemand findet, der dieses Gericht für euch trägt, werdet ihr verurteilt. Und die Konsequenz davon ist, dass sie in den Feuersee geworfen werden und gerichtet und auf ewig von Gott getrennt sind. Und wenn wir nur ein Evangelium der Liebe haben, haben wir diese Botschaft nicht mehr, dass Leute verloren gehen können. Wir haben das verlernt und vergessen, dass diese Welt da draußen verloren sein wird. Und wir haben aufgehört, es ihnen zu predigen, dass sie verloren sind und dass sie gerichtet werden von diesem Gott. Es gibt keine bedingungslose Liebe bei Gott. Gottes Liebe hat eine Bedingung. Und die Bedingung heißt, du musst gerecht sein. Und die Menschen leben in ihrer Ungerechtigkeit und sie rechtfertigen sich selbst und sagen, wir sind doch gut, ich habe doch ein paar kleine Sünden, aber ich tue doch Gutes. Aber das reicht nicht, Gott sagt, deine Gerechtigkeit reicht nicht aus. Eure eigene Gerechtigkeit, schreibt Jesaja, ist wie filthy rags, das ist ein rotes Tuch, das ist ein Tampon. Oder Paulus nennt es sogar als Kot. Eure eigene Gerechtigkeit ist wie Dreck. Und das müssen die Leute hören, dass es nicht reicht. Und dass es jemand gibt, der gerecht war und der für sie gestorben ist am Kreuz und auf dem diese Ungerechtigkeit liegt und dieser Zorn Gottes. Und das ist Jesus, auf Jesus liegt diese Ungerechtigkeit und dieser Zorn und darin offenbart sich diese Liebe, dass Menschen gerettet werden können von diesem gerechten Gott und dass sie durch das Kreuz selbst gerecht werden, damit sie eines Tages in dieser gerechten Welt, 1. Petrus 3, Vers 23, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in der die Gerechtigkeit Gottes wohnt, dass sie eines Tages in dieser gerechten und in diesem gerechten Universum sein können. Die Ungerechten können nicht dort sein, weil sie sofort das wieder verschmutzen würden. Wenn du ungerecht versuchst, dort reinzukommen, wirst du diese neue Welt sofort wieder verschmutzen, weil du ungerecht bist. Nur Gerechte kommen dort rein, die Ungerechten bleiben draußen. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Das sagt Paulus und deswegen sagt er, ich schäme mich dafür nicht. Dafür schäme ich mich nicht, obwohl die Leute das beurteilen und sagen, oh, was ist denn das für ein Evangelium? Oh, das ist aber übel. Also jetzt kann ich nicht mehr so sein, wie ich bin und ich muss mich ändern und Buße tun. Aber Paulus sagt, ich schäme mich nicht, denn die Kraft des Evangeliums liegt darin, dass offenbar wird, dass Menschen gerecht werden können und dass Gott selbst gerecht ist. Und da müssen wir wieder hin, zurück, das zu verstehen und auch die Konsequenzen zu verstehen, dass wir hier mit einem Gott zu tun haben, den wir fürchten sollen. Nicht irgendwie, dass wir uns halt hier treffen und wir machen diese Worship-Bewegung, das ist ja alles gut, aber das ist mir dann easy und ich bin so easy jetzt vor Gott. Aber wenn wir mal gucken, im Islam oder so, die Menschen, da gibt es kein Entertainment, das ist vielleicht das Problem. Wir haben Entertainment-Kultur entwickelt in unseren Gemeinden. Aber in einem islamischen Gottesdienst, da knien die Leute vor Gott, sie legen sich hin, weil sie Ehrfurcht haben vor Gott, weil sie ihn fürchten. Und wir haben, glaube ich, diese Furcht Gottes verloren, ihn zu fürchten. Auch ihn zu fürchten, als er ist ein verzehrendes Feuer. Und er ist auch ein Gott des Zorns. Wir haben diese Furcht verloren. Und trotzdem aber zu wissen, dass dieser ganze Zorn auf Jesus liegt, liegt auf Jesus. Und dass wir, indem wir Jesus annehmen und unsere eigene Ungerechtigkeit erkennen, dass wir dadurch gerettet werden. Und das ist das Evangelium. Wir werden gerettet durch Jesus. Das ist die gute Botschaft, die die Menschen da draußen brauchen. Gott liebt dich auf jeden Fall und Gott liebt diese Menschen. Und das ist der Grund und das ist der Kern des Evangeliums. Gott liebt alle. Aber das ist nicht alles. Ich schließe mit einer Geschichte von James Irwin, der auch gedacht hatte, er ist ein gerechter Mensch. Das Apollo 15, das war eine Mondmission, ich glaube in den 70ern. Und die haben vorher ausgerechnet, wie viel Sprit sie brauchen, wie viel Kerosin, glaube ich, nehmen die, dass sie wieder zurückkommen. Das heißt, wie viel Gewicht sie aufladen können, damit sie wieder zurückkommen. Sie hatten sogar einen kleinen, ein paar Gramm für das Abendmahl, für ein bisschen Brot und Wein. Und er dachte, er war jemand, der ist ein gerechter Mensch. Und dann kam so ein Briefmarkensammler. Ihr könnt es auch nachlesen, in den Medien war das ein großer Fall. Und er hat gesagt, hey, ich habe eine coole Idee. Wenn du da hochgehst, du stempelst mir eine Briefmarke ab da oben und für jede Briefmarke, die du auf dem Mond abstempelst, die du mir dann privat gibst, also das gab es auch offizielle Briefmarken, aber hey, machst mir privat ein paar so unter der Hand, ohne Mehrwertsteuer, da kriegst du 500 Euro für jede Briefmarke. Und ich glaube, er hat 100 so Briefe mitgenommen und als seine Kollegen gerade draußen waren mit dem Moonraser, hat er angefangen, die zu stempeln. Und während er sie stempelt, wird ihm bewusst, dass er eigentlich jetzt das Gewicht überladen hat für das Raumschiff und dass er eigentlich das Leben riskiert, weil dieses Gewicht nirgends auftauchte und ob der Sprit dann noch reicht. Und während er das so tut, wird ihm klar, dass er nicht gerecht ist, sondern dass er, obwohl er jetzt an einem Ort ist, quasi an einem ganz anderen Ort vom Universum, obwohl er, dass er da auch schon wieder Ungerechtigkeit bringt. Auf dem Mond gab es noch keine Sünde, jetzt bringt er auf den Mond diese Sünde. Und er kommt zurück und er trifft sich mit einem Pastor aus England und sagt, hey, das habe ich gemacht und ich möchte mich taufen lassen, ich möchte Buße tun und ich möchte umkehren und ist ein Evangelist geworden dann später. Das findest du nicht mehr bei Wikipedia, das sind so 1:1 Informationen. Gott kann in dieses neue Universum nur gerechte Menschen reinlassen. Und egal, wo wir hinkommen, wir bringen überall Ungerechtigkeit hin. Und er lässt uns aber eine Zeit jetzt noch, er hätte damals schon können alle vernichten, weil er will, dass wir gerecht werden und dass wir gerecht leben. Und aus dieser Gerechtigkeit dürfen wir leben, dass wir geliebt sind und dass wir gerecht sind. Und da müssten wir vielleicht mal noch länger drüber sprechen, das sprengt heute den Rahmen. Aber wenn wir in diese Welt hinausgehen, in unserem Alltag, und wir wissen, wir sind gerecht und wir wissen, wir sind geliebt und wir wissen, dass die Liebe, die zu den anderen kommt, was verändert, dann bringen wir, glaube ich, dieses volle Evangelium. Das kann ich jetzt nur anreißen, aber der Anfang dahin sind die zwei Sachen. Wir sind geliebt, wir werden gerecht gemacht und das tragen wir in diese Welt hinaus. Wir bringen ein Evangelium der Kraft und der Gerechtigkeit. Ich lese noch mal zum Schluss Römer 1, Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen.